SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Schlagzeilen zu diesen Themenpaaren: Trump und der Klimawandel.
President Trump believes the climate is changing.
Plötzlich sei der Klimawandel für den US-Präsidenten eine Realität, lässt er ausrichten und lädt zum Klimafrühstück ein. Spitzensport und Studium.
Von meiner früheren Gymi-Klasse war wirklich für viele der Schritt an die Uni der Grund, wieso sie schlussendlich mit dem Spitzensport aufgehört haben.
Sagt die Weltmeisterin im Klettern. Jetzt soll sich die Lage für studierende Spitzensportler verbessern. Der Vatikan und seine möglichen Schatten. Der Vatikan soll fürs rätselhafte Verschwinden eines 15-jährigen Mädchens 500 Millionen Lire ausgegeben haben. Ob Gerücht oder Skandal, dem Vatikan wird's schaden, sagt unser Korrespondent. Und Ärzte und ihre Fehler. Wenn ein Chirurg Fehler macht, kann das tödlich enden. Wie unsere Sicherheit als Patienten vergrößert werden kann, darum geht's im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Daniel Hubacher. Sie hat die Nachrichten.
In Irak hat das oberste Gericht des Landes die Unabhängigkeitsabstimmung in der autonomen Kurdenregion im Norden des Landes vorerst untersagt. Die Vorbereitungen für die Abstimmung am 25. September müssten gestoppt werden. Gegner der Abstimmung hatten auf Verfassungsbruch geklagt. Diese Klagen seien noch hängig, teilt der oberste Gerichtshof mit. Das Parlament der Kurdenregion hatte die Abstimmung gegen den Willen der irakischen Zentralregierung angesetzt. Wer Spitzensport betreibt und studieren möchte, soll Kopf- und Körperarbeit künftig besser unter einen Hut bringen können. Swiss Olympic und die Schweizerischen Hochschulen haben ein Konzept erarbeitet, um Sportlerinnen und Sportlern die akademische Ausbildung zu erleichtern. Spitzensportler haben bisher die Unterstützung durch ihre Universitäten als eher spärlich eingestuft. Ein Ansatz des neuen Konzeptes geht Richtung Ausbau des Teilzeitstudiums an allen Hochschulen. Der Bundesrat will sich für den Erhalt des Gosteli-Archivs einsetzen. Dieses war 1982 durch die Frauenrechtlerin Maart Gosteli gegründet worden und muss neu finanziert werden. Ob sich der Bund finanziell am Betrieb beteiligen wird, sei noch unklar, schreibt der Bundesrat auf ein Postulat. Zuerst müssten Rahmenbedingungen geklärt werden. Maart Gosteli starb im Alter von 99 Jahren. Im Kanton Luzern dürfen Hilfspolizisten in Zukunft nicht nur Aufgaben im Verkehrsdienst übernehmen, sondern auch Gefangene transportieren oder Objekte schützen. Neu sollen sie zudem eine Waffe tragen dürfen. Der Kantonsrat hat das revidierte Polizeigesetz mit 90-20 Stimmen gutgeheißen. Widerstand kam von der SP und den Grünen. Sie lehnen die Bewaffnung des Hilfspersonals ab. Mit der Anpassung des bisherigen Gesetzes sollen die Hilfspolizisten Sicherheitsassistenten heißen und die voll ausgebildeten Polizisten bei ihrer Arbeit entlasten. In der Stadt Zürich gibt es auch künftig keine U-Bahn. Der Kantonsrat hat ein Postulat der Grünliberalen abgelehnt. Diese hatten vorgeschlagen, für den Grossraum Zürich eine U-Bahn zu planen. Sie sollte helfen, den Mehrverkehr zu bewältigen, der in den kommenden 30 Jahren zu erwarten ist. Nach Ansicht des Zürcher Regierungsrats ist eine U-Bahn in der Stadt Zürich und in der Agglomeration allerdings weder erforderlich noch sinnvoll. Gleich zwei Militärallianzen haben Manöver in der Nähe von Nordkorea gestartet. Die USA und Südkorea ließen Kampfjets über die koreanische Halbinsel fliegen, wie das südkoreanische Verteidigungsministerium mitteilte. Die Flugzeuge seien in Südkorea, Japan und auf dem US-Militärstützpunkt Guam gestartet. Daneben haben auch Russland und China eine gemeinsame Militärübung begonnen, bei Wladiwostok an der Grenze zu Nordkorea, wie die chinesische Agentur Xinhua mitteilt. Nordkorea hat in den vergangenen Monaten mit Atom- und Raketentests für verstärkte Spannungen gesorgt. Erst vor 3 Tagen schoss das Regime erneut eine ballistische Rakete ab. In Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind rund 10.000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen die Gewalt an der muslimischen Minderheit der Rohingya im Nachbarland Burma. Zum Protest aufgerufen hat die islamistische Gruppe Hewazat. Es sei ihre religiöse Pflicht, das Massaker in Burma zu verurteilen, sagte ein Mitglied der Nachrichtenagentur AFP. Die Demonstranten wollen demnach vor die burmesische Botschaft in Dhaka ziehen. Bereits am Freitag hatten islamistische und muslimische Gruppierungen in Bangladesch für die Rohingya demonstriert. Einige radikale Führer riefen zum Kampf gegen Burma auf. Genau 50 Jahre nach der Gründung steht das amerikanische Musikmagazin Rolling Stone zum Verkauf. Gegenüber der New York Times erklärte Rolling Stone-Gründer Jan Wenner, es gebe Herausforderungen, die man nicht alleine stemmen könne. Und der belgische Fußballrekordmeister RSC Anderlecht trennt sich von seinem Schweizer Trainer René Weiler. Das meldet der Club auf seiner Homepage. Weiler war seit letztem Sommer Trainer der Belgier. Nach Erfolgen in der letzten Saison gelangen dem Team in dieser Saison jedoch nur 2 Siege in 7 Runden. Und noch das Wetter. Heute und morgen bleibt es wechselhaft. Ab und zu zeigt sich die Sonne, dann regnet es wieder. Schnee fällt oberhalb von 1300 bis 1700 Metern. Im Norden wird es rund 13 Grad warm. Im Süden ist es teilweise sonnig und es wird bis 20 Grad warm.
Wie hat es die aktuelle US-Regierung mit dem Glauben an den Klimawandel? Hinweise soll es in diesen Minuten in New York geben. Spitzensport und Studium, bisher fast nicht machbar. Nun soll's für unsere Talente einfacher werden. Agricola arat, der Bauer pflügt, hieß es früher im Lateinlehrbuch. Doch heute ist nicht mehr so klar, was der Bauer macht.
Mich stört einfach, dass er so viel vorgeht. Also für mich ist das ein gutes Stück weit eine Lachnummer. Der Bauer macht mir zu einer Lachnummer.
Und genau darum ist auch dieser Bauer für die Initiative zur Ernährungssicherheit. Unsere Erinnerungen sammeln wir wie früher gerne in Fotobüchern, oft in denen von Ifolor. Was viele von uns nicht wissen, das Unternehmen setzt in seinem Betrieb eine besondere Geschäftsstrategie um. Selten gab ein Frühstück so viel zu reden, außer vielleicht das Breakfast der Tiffany's. Bei diesem Frühstück ist überraschend, wer zu welchem Anlass einlädt. US-Präsident Trump lädt die Umwelt- und Energieminister aus rund 20 großen Volkswirtschaften zum Frühstück ein, um über den Klimawandel zu sprechen. Das, nachdem der gleiche Mann zuvor erklärt hatte, die USA wollten schnellstmöglichst aus dem Pariser Klimaabkommen austreten. Über die neueste Wendung berichtet Fredrik Steiger aus New York.
Kaum hatte die New York Times die Einladung zum Klimafrühstück publik gemacht, begannen in den US-Medien wilde Spekulationen. Denkt der Präsident in der Klimafrage womöglich um? Werden die USA das UNO-Klimaabkommen am Ende gar nicht aufkündigen? Erstaunlicherweise beantworteten viele die Frage mit «Ja, das kann sein». Eingeladen zur Klimadiskussion am UNO-Sitz hat Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn. Er lehnte von Anfang an den Austritt aus dem Klimaabkommen ab und betont heute: Die Trump-Regierung wolle Arbeitsplätze schaffen, egal wo, ob nun im Kohleabbau oder bei den erneuerbaren Energien. Gerade von Vertretern des nachhaltigen Energiesektors gibt es Druck auf das Weiße Haus, Mitglied des Klimaabkommens zu bleiben. Ihr Argument: Arbeitsplätze für Amerikaner entstünden künftig nicht in der Kohle, nicht beim Öl, sondern bei den Zukunftsenergien. Offenbar stößt die Botschaft aus der Wirtschaft nicht ganz auf taube Ohren. Es fällt auf, dass UNO-Botschafterin Nikki Haley, der Trump zu vertrauen scheint und die zurzeit das sichtbarste Mitglied seiner Regierung ist, betont:
President Trump believes the climate is changing and he believes pollutants are part of that equation.
Der Präsident halte den Klimawandel für eine Realität. Er sei überzeugt, die Umweltverschmutzung habe damit etwas zu tun. Wenn das stimmt, sind es neue Töne vom bisherigen Klimawandelleugner. Möglicherweise beeinflusst von den Wirbelstürmen Harvey und Irma. Bekannt wurde inzwischen ein Brief, den die US-Regierung im August an die UNO schrieb. Darin steht, Washington werde sein Austrittsrecht aus dem Abkommen ausüben, es sei denn, es gebe neue Voraussetzungen für ein Wiederengagement der USA. Worin diese Voraussetzungen bestehen könnten, wird nicht beantwortet. Und noch ein weiteres Argument wird angeführt, weshalb Donald Trump seine Austrittsankündigung zurückziehen könnte. Warren Hoge, langjähriger New York Times-Korrespondent:
Donald Trump made a decision that I think he now regrets. China is ready.
Ohne die USA sei klar, wer klimapolitisch die Führungsmacht in der Welt sei, nämlich China, das diese Rolle offen anstrebe. Genau das sei Trump zuwider. Von einer Kehrtwende zu sprechen ist verfrüht. Scott Pruitt, der Umweltminister etwa, will die Klimadiskussion klein halten. Vom Sender ABC während des Hurrikans Irma darauf angesprochen, meinte er brüsk, es sei nun mitten im Sturm gewiss nicht der Moment, über Klimawandel zu sprechen.
I find it striking in the midst of a storm, getting ready to hit Florida.
Wann, wenn nicht jetzt, entgegneten Klimaschützer und Kommentatoren. Laut US-Medien laviert die Trump-Regierung in der Klimafrage. Doch das heutige Klimafrühstück zeigt, das letzte Wort könnte noch nicht gesprochen sein.
Spätestens mit 30 ist's meist vorbei, die Karriere als Spitzensportlerin oder Spitzensportler. Dessen sind sich die jungen Talente bewusst und setzen auch auf eine zweite Ausbildung. So studiert ein Drittel der Spitzensportler. Aber Sport und Studium zusammen zu bewältigen, ist selbst schon Spitzensport. Denn es gilt, Vorlesungen und Training, Prüfungen und Wettkämpfe zu meistern. Die Mehrheit der Sportler ist dennoch nicht zufrieden, so wie es heute läuft. Heute haben die Universitäten und Swiss Olympic eine Erklärung unterschrieben, um die studierenden Sportlerinnen und Sportler zu unterstützen. Wie zum Beispiel Petra Klingler. Sie ist Weltmeisterin im Sportklettern. Raphael Vonmatt hat sie kennengelernt.
Petra Klingler steht vor einer hohen Wand in der Kletterhalle Milandia in Greifensee. Die 25-Jährige hakt sich am Sicherungsseil ein, reibt sich Magnesium auf die Hände und fasst zwei rote Griffe an der Wand. Dann geht es ganz schnell. Flink wie Spider-Man klettert Klingler die Wand hoch und lässt sich danach am Sicherungsseil wieder hinunter. Etwa 10-mal meistert sie die senkrechte Wand in horrendem Tempo, wie wenn sie die Wand hochrennen würde. Und das ist erst der Anfang ihres Trainings. Seit ihrer Kindheit ist das Sportklettern ein zentraler Teil ihres Lebens. Woche für Woche verbringt sie mehr als 20 Stunden in der Kletterhalle. Aber die aktuelle Kletterweltmeisterin ist auch Studentin. Beides zusammen, das ist viel.
Bei mir ist es jetzt ein bisschen unglücklich, weil unser Saisonhöhepunkt oder die meisten Wettkämpfe auch sind genau gleichzeitig wie Prüfungen. Und dann natürlich das Ganze mit Anwesenheitspflichten. Also ich studiere Sport und Psychologie und im Sport ist es so, dass wir Anwesenheitspflichten haben. Da ja, hat halt der ein oder andere Wettkampf mal darunter leiden müssen, wo ich nicht gehen konnte, weil ich sonst zu viele Absenzen hatte.
Petra Klingler bedauert, dass sie manchmal wegen Prüfungen Wettkämpfe verpasst. Sie hätte sich erhofft, dass ihr die Universität entgegenkommen würde, auch wenn sie wegen eines Wettkampfs eine Pflichtlektion verpasst.
Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es ein bisschen enttäuschend abgelaufen, weil ich mich vorab, bevor ich angefangen studieren habe, informiert habe und dort geheißen hat, ja, da finden wir Lösungen, das sei kein Problem. Und ich wollte es dann offiziell angehen, eine offizielle Bestätigung jedes Mal einholen, was ein riesen Aufwand war und das dann abgelehnt worden ist, in den meisten Fällen. Schlussendlich, eigentlich erst nachdem ich meinen ersten Weltcup-Sieg hatte, sind sie mir entgegengekommen.
Unterdessen habe sich ihre Situation aber verbessert, auch dank dem sportlichen Erfolg. Sie hat mit verschiedenen Dozenten spezielle Ausnahmeregelungen vereinbart. Als Jugendliche besuchte Klingler das Sportgymnasium, eine Mittelschule für Athletinnen und Athleten. Sie dauert ein Jahr länger bis zur Matura, dafür bleiben die Nachmittage frei fürs Training. So ein Teilzeitmodell würde Klingler auch fürs Studium begrüßen. Doch momentan fehle dies, und das sei für viele Sporttalente ein grosses Hindernis.
Von meiner früheren Gymi-Klasse ist wirklich für viele ist der Schritt an die Uni der Grund gewesen, wieso sie schlussendlich mit dem Spitzensport aufgehört haben.
Weil sich die vielen Trainingsstunden, die Wettkämpfe und die Präsenzzeiten an der Uni nicht vereinbaren ließen. Dies soll sich nun ändern. Swiss Olympic, der Dachverband des Schweizer Spitzensports, und die Schweizer Universitäten haben sich zusammengesetzt und Vorschläge ausgearbeitet. Zum Beispiel sollen die Hochschulen möglichst alle Studiengänge auch als Teilzeitstudium ermöglichen. Und sie sollten den Sportlerinnen und Sportlern Ausweichtermine für die Semesterprüfungen anbieten. Petra Klingler findet diese Ansätze gut. Doch aus ihrer Sicht wären fixe Ansprechpersonen für Sportler das Wichtigste.
Das ist wirklich der erste Punkt, den man angehen muss. Dass man einfach eine klare Anlaufstelle hat und ein System hat, das irgendwie aufgebaut ist, dass man halt auch sagen kann, gut, du kannst die Prüfung zum Beispiel an einer anderen Uni schreiben, weil es an einem anderen Tag stattfindet, aber plus minus der gleiche Stoff ist. Ich glaube, da gibt es viele Lösungen und auch, wenn man ein bisschen kreativ wird, ja, ohne grossen zusätzlichen Aufwand.
Inzwischen, glaubt Klingler, hätten die Universitäten das Problem erkannt. Jetzt hat die Kletterweltmeisterin ihren Pausenkaffee ausgetrunken. Sie geht wieder zur Kletterwand und bezwingt die Route in wenigen Sekunden.
Hoch hinaus. Es ist 1:15, Ihre Sendung Rendezvous. Verschwörungstheorien um den Vatikan gibt es viele. Die verschwiegenen Mauern sind immer wieder Projektionsfläche für haarsträubende Theorien. Doch heute ist ein brisantes Dokument aufgetaucht, das dem Papst und seiner Entourage schaden könnte. In diesem Dokument steht, wie viel der Vatikan für das Verschwinden von Emanuela Orlandi bezahlt haben soll. Das Mädchen verschwand 1983 im Alter von 15 Jahren spurlos. Der Vatikan selber hatte stets beteuert, keine Informationen zum Fall Orlandi zu besitzen. Franco Battel.
Emanuela Orlandi war die Tochter eines Hofdieners von Johannes Paul II. Darum wohnte sie zusammen mit ihrer Familie innerhalb der Vatikanmauern. Im Juni 1983 verschwand sie spurlos und tauchte seither nicht wieder auf. Um sachdienliche Hinweise zu erhalten, ließen die Behörden damals in Rom und Umgebung tausende Fotos mit dem Gesicht des Mädchens plakatieren. Alles ohne Erfolg, ihr Verschwinden bleibt bis heute ein Rätsel. Wobei über die Gründe ihres Verschwindens die Spekulationen, auch jene, sie sei sexuell missbraucht worden, nur so ins Kraut schossen. Weil Emanuela Orlandi im Vatikanstaat lebte, spielte dieser bei den Recherchen zum Fall von Anfang an eine zentrale Rolle. Dabei hielt der Vatikan verschiedentlich fest, nichts über den Verbleib des Mädchens zu wissen und auch keine entsprechenden Dokumente zum Fall zu verwahren. Doch heute taucht in zwei italienischen Zeitungen, im Corriere della Sera und in der Repubblica, ein Schreiben auf, das genau das Gegenteil beweisen soll. Es ist eine detaillierte Abrechnung darüber, wie viel der Vatikan für das Verschwinden von Emanuela Orlandi bezahlt haben soll, nämlich etwa 500 Millionen Lira, also mehrere hunderttausend Euro. In diesem Schreiben steht etwa, der Vatikan habe damit eine Unterkunft in London an der Chapman Road finanziert, der mutmaßliche Aufenthaltsort Orlandis nach ihrem Verschwinden. Gemäß diesem Schreiben hören die Zahlungen des Vatikans plötzlich auf, nämlich im Jahr 1997. Beim entsprechenden Ausgabeposten steht nur knapp «letzter Amtsvorgang». Ob Orlandi damals starb, warum sie verschwand, wer die Hand im Spiel hatte, dazu gibt der Text keine Auskunft. Sollte er tatsächlich echt sein, dann hätte der Vatikan mit dem Verschwinden des Mädchens ganz direkt zu tun gehabt und den Aufenthaltsort der jungen Frau während Jahren verschwiegen. Ist der Text aber gefälscht, dann versucht offenbar jemand gezielt, Falschinformationen in Umlauf zu bringen, um dem Vatikan zu schaden. Beide Szenarien sind für Papst Franziskus unangenehm. Der Vatikan dürfte nicht umhin kommen, zu diesem Fall zusätzliche Informationen preiszugeben.
London hat eine, Berlin, Moskau auch. Aber nicht Zürich, die größte Stadt der Schweiz, eine U-Bahn. 1973 hat die Stadt den letzten Anlauf genommen, das Stimmvolk hat das Mammutprojekt abgelehnt. Nun sind Zürichs U-Bahn-Pläne wieder da. Christoph Brunner.
Die Prognosen sind klar. Die Einwohnerzahl der Stadt Zürich wird weiter ansteigen. Bis ins Jahr 2030 dürfen es fast 500.000 Menschen sein. Das bringe den öffentlichen Verkehr jetzt schon an den Anschlag, hat Thomas Wirth von den Grünliberalen heute im Kantonsparlament erklärt. Deshalb brauche es neue Visionen. Oben habe es keinen Platz mehr, deshalb müsse man nun halt nach unten gehen.
Wenn wir nämlich das U anschauen in der U-Bahn, dann heißt U für die meisten Untergrund. Aber U steht auch für unabhängig. Wir bekommen ein unabhängiges Verkehrsmittel, das ist unabhängig vom gebauten Raum. Wir sind unabhängig vom Schienenverkehr des Fernnetzes. Diese Unabhängigkeit ist ein großer Vorteil.
Schon in den 70er Jahren hat es ähnlich geklungen. Damals waren die Pläne für eine U-Bahn in der Stadt Zürich schon weit fortgeschritten. Stadt und Kanton planten zwei U-Bahn-Linien mit 30 Haltestellen. Insgesamt 1,8 Milliarden Franken hätte das Projekt gekostet. Im Mai 1973 wurden diese Pläne jäh gestoppt. Vom Stimmvolk, das die U-Bahn deutlich ablehnte. Auch heute gab es im Kantonsparlament wenig Liebe für die U-Bahn. Sie sei zu teuer, sagte Christian Lutschek von der SVP.
Eine U-Bahn als neues Konzept in Reinform ist einfach schlicht nicht finanzierbar.
Und es brauche eine U-Bahn nicht. Zürich habe mit der S-Bahn, mit Tram und Bus ein sehr dichtes, gutes Verkehrsnetz. Eines, das ständig ausgebaut und verbessert werde, so Alexander Jäger von der FDP.
Eine U-Bahn als neues Konzept in Reinform ist einfach schlicht nicht finanzierbar.
Außerdem würde eine U-Bahn das bestehende ÖV-Netz in Zürich kannibalisieren, sagte die zuständige Regierungsrätin, Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker-Späh.
Wenn wir jetzt trotz diesem System, das wir heute haben, ein zusätzliches U-Bahn-System würden bauen, dann würden wir Überkapazitäten schaffen. Und wegen den relativ großen Haltestellenabstände einer U-Bahn bräuchte es eben weiterhin ein Netz von Bussen und Trams als Feinverteiler.
Es half den Befürwortern der U-Bahn nichts, dass sie bei der heutigen Parlamentssitzung auf das Zürcher Stadtparlament verwiesen. Dieses hatte im Frühling des letzten Jahres deutlich Ja gesagt zur U-Bahn. Das Projekt solle seriös geprüft werden. Im Kantonsparlament sah das ganz anders aus. Außer den Grünliberalen unterstützte keine Fraktion den Vorstoß. Das heißt, die Kantonsregierung muss sich nicht weiter mit der Frage befassen, ob sich eine U-Bahn realisieren ließe. Die Stadt Zürcher U-Bahn ist für die nächsten Jahre vom Tisch.
Christoph Brunner und sein Bericht aus Zürich. Einen Lattenzaun zimmern oder einen Brunnen ausheben. Wenn Bauern das Landschaftsbild pflegen oder Artenvielfalt fördern, bekommen sie heute dafür Geld vom Bund. Viele Bauern sehen sich aber nicht gerne als eine Art Landschaftsgärtner. Sie wollen belohnt werden, weil sie Fleisch und Gemüse produzieren. Darum sind viele Bauern für die Vorlage zur Ernährungssicherheit, über die wir am Sonntag abstimmen. Was aber den Beruf des Landwirts ausmacht, darüber gehen die Meinungen bei den Beteiligten auseinander. Das zeigt auch der Bericht von Andrea Jacki.
Wasser plätschert in ein unauffälliges, rechteckiges Betongefäß. Der Brunnen gehört zum Bauernhaus von Michael Hofstetter aus Gommiswald auf dem Ricken.
Das ist ein Steinbrunnen, ein Originalsteinbrunnen, wo es ja nicht viel mehr gibt, oder? Oder so ein Betonbrunnen oder auch natürlich ein Holzbrunnen sind möglich, um einen Beitrag zu bekommen. Und soll eigentlich die Kultur oder der Tourismusaspekt von dem Landschaftsschutzprojekt zeigen. Oder?
50 Franken kriegt Hofstetter pro Jahr für diesen Brunnen. Mit sogenannten Beiträgen für die Landschaftsqualität fördert der Bund, dass die Bauern das traditionelle Landschaftsbild erhalten. So gibt es unter anderem Beiträge für klassische Lattenzäune aus Holz, für kleinere stehende Gewässer oder für Hochstammbäume. Im Lindgebiet haben sich etliche Bauern zum Verein Landschaftsqualität zusammengeschlossen. Der 46-jährige Michael Hofstetter präsidiert den Verein. So könne er mitbestimmen, sagt er. Eigentlich aber findet er diese Politik des Bundes gar nicht so toll.
Man kann auch erwarten, dass der Bauer ohne diese Zahlungen jetzt an seinem Hof schaut und auch seine Brunnen in Ordnung haltet und dass er auch den Blick für Schöne hat, oder für eine Landschaft, für einen Baum.
Die Bauern würden immer mehr bevormundet. Dabei sei ihre Aufgabe die Produktion von Nahrungsmitteln.
Der Bauer ist eigentlich auch, wie man sagt, ein Unternehmer und schaut, dass er möglichst die Kosten im Griff hat und dass am Ende Jahr etwas förig bleibt. Oder? Und dass er wieder kann. Das Wichtige ist natürlich auch immer wieder investieren kann. Und sei es, wenn eine alte Maschine kaputt ist, wieder eine neue Anschaffung kann machen.
6 Kilometer weiter von Michael Hofstetter in Ernetschwil steht der Hof von Martin Thalmann. Auch für ihn ist der Auftrag für die Landwirte eigentlich klar.
Der Auftrag eines Bauern ist von mir aus gesehen, gesunde Nahrungsmittel zu produzieren und damit die Bevölkerung einzudecken. Die Landschaft sicher auch nutzen und pflegen, Rücksicht auf die Natur. Mit bestem Wissen und Gewissen, und so wie man es in der Schule auch etwa gelernt hat.
Dieser Auftrag würde mit dem neuen Artikel in der Verfassung verankert, glaubt Martin Thalmann. Auch er fühlt sich durch die vielen Vorschriften, die man erfüllen müsse, vom Staat bevormundet. Aus diesem Grund macht er beim Verein für die Landschaftsqualität gar nicht erst mit und verzichtet so auf Geld, das er beim Bund abholen könnte.
Der Bauer macht mir zu einer Lachnummer. Dann meine ich einfach ein bisschen, wenn man den Laufmeter Lattenzaun zum Beispiel, wo man jetzt jemanden sieht, wo man durchfährt, ein Hofbrunnen gibt einfach Geld. Also, solche Sachen, mit denen habe ich Mühe.
Mit dem neuen Verfassungsartikel zur Ernährungssicherheit würden die Beiträge für Landschaftsqualität jedoch bestehen bleiben. Der neue Verfassungsartikel verlangt auch eine ökologische und ressourcenschonende Produktion. Dagegen seien sie auch gar nicht, betonen die beiden Landwirte. Aber durch diese Abstimmungsvorlage würde sich die Bevölkerung Gedanken über die Landwirtschaft machen. Und das sei gut so. Für Michael Hofstetter vom RIKEN wäre ein Ja.
Das Bekenntnis der Bevölkerung, dass wir unsere einheimische Landwirtschaft als unsere Produkte wollen, oder? Und nicht, dass wir eigentlich einen Selbstversorgungsgrad vielleicht noch von 30% in ein paar Jahren hätten und noch mehr zur Landschaftsgärtner degradiert würden.
Die meisten Bauern denken wie Hofstetter und Thalmann. Es gibt aber auch unter den Landwirten Gegnern des neuen Verfassungsartikels. Sie befürchten, dass dem Agrarfreihandel Tür und Tor geöffnet wird. Im neuen Artikel würde nämlich auch eine marktorientierte Landwirtschaft festgeschrieben. Bauer Hofstetter hält die Befürchtung für übertrieben. Ohne Importe aus dem Ausland gehe es nicht mehr. Daneben aber solle man die einheimische Produktion unterstützen.
Der schöne Sonnenuntergang am Meer, die planschenden Kinder im Bergbach, der Welpe mit dem riesigen Knochen. Bilder, die man nicht vergessen möchte. Geknipst mit Smartphone oder Digitalkamera werden viele Erinnerungen heute in Fotobücher gepresst. Die Nummer 1 in der Schweiz ist das Thurgauer Fotounternehmen iFolor. Erst gerade jubelten die Ostschweizer über einen Clou. Das verhältnismäßig kleine Unternehmen arbeitet in Zukunft mit dem Computergiganten Apple zusammen. Sascha Zürcher.
Wir sind jetzt hier in den heiligen Hallen des Digitaldrucks, wo wir alle Aufträge, die im Digitaldruck gefertigt werden, aufbereiten.
Sagt Philipp Schwarz, seit 2 Jahren Chef des familieneigenen Betriebs. Erst 35 Jahre alt ist der Chef, der eigentlich gar keiner sein will.
Ja gut, früher war das sicherlich eine Firma, die eben im klassischen Sinne patronal, also auf eine Person zugeschnitten war. Wir haben natürlich unsere Organisation dahingehend verändert, dass wir agile Prozesse eingeführt haben. Es ist eigentlich fast keine Hierarchie mehr, sondern es wird gearbeitet in Teams an der Sache und nicht in Teams für Hierarchien.
Sein Stil? Extravagant. Auf der Nase eine große rote Brille, das lange wilde Haar nach hinten gekämmt, das weite weiße Hemd trägt er schlabbrig über den farbigen Hosen. Auch sonst macht Schwarz gerne vieles anders. Sei es nun, dass er 2 Tage pro Woche seine 4 Monate alte Tochter mit in die Firma nimmt, oder sei es, dass er als eines der wenigen Schweizer Unternehmen auch heute noch analoge Filme entwickelt. Doch dieses Geschäft macht heute nur noch 1% des Umsatzes aus. Das meiste läuft heute digital. Die Umstellung machte noch sein Vater.
Man kann nicht die gleichen Teams das neue Geschäft suchen lassen, die das alte Geschäft machen, weil es gibt immer ganz viele Argumente, warum dann das neue nicht kommt.
iFolor ist heute Marktführer in der Schweiz. Gerade in der digitalen Welt will man seine Fotoerinnerungen noch in den Händen halten, zum Beispiel in Form eines Fotobuches.
Das Fotobuch ist momentan auf seinem höchsten Punkt sozusagen. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehr viel dazukommen. Das Fotobuch ist die letzten Jahre sehr, sehr stark gewachsen. Und wir gehen jetzt davon aus, dass doch noch an diesem haptischen Produkt ein Interesse besteht und dass das so auf diesem Peak jetzt ein paar Jahre weitergeht, bevor es dann irgendwann leicht nach unten geht.
Nummer 2 in puncto Fotobücher ist die Firma CW mit dem Schweizer Sitz in Dübendorf. Derzeit sind diese Bücher im Trend, doch das wird nicht ewig so weitergehen. Nun geht es um die Frage, was der Kunde in Zukunft mit seinen digitalen Fotos anstellen wird. Sascha Binder ist der Verkaufsleiter des Fotounternehmens CW.
Aktuell erleben wir, wie der gesamte Markt, einen weiteren Umwälzungsprozess. Und jetzt geht es mehr um die Bestellwege und den Kontakt zum Kunden. Also während früher der Bestellweg mehr war über zum Beispiel eine Tasche, ist es heute übers Internet, auch über mobile Geräte, Apps, mobile Webseiten. Das sind die Herausforderungen.
Deshalb verhandelt CW mit globalen Playern. Einen Schritt weiter ist die Konkurrenz aus dem Thurgau. Ab Herbst arbeitet iFolor mit dem Computerriesen Apple zusammen. Apple öffnet seine Foto-App nämlich für Drittanbieter und iFolor ist einer davon. Apple sei völlig überraschend auf sie zugekommen, erzählt Schwarz. Irgendwann habe man eine Mail aus den USA erhalten und schon sei der Deal perfekt gewesen.
Dann haben wir mal gedacht, vielleicht könnte das eine Spam-Nachricht sein. Es gibt ja heute sehr viele Spam-Nachrichten. Wir sind dem dann aber nachgegangen und haben dann zurückgerufen, weil wir gemerkt haben, nein, das ist doch eine sehr seriöse Geschichte.
Die Zusammenarbeit mit der Weltmarke Apple soll die Zukunft der Thurgauer Traditionsfirma mit ihren 270 Angestellten in Kreuzlingen, Zürich und Finnland längerfristig sichern. Der Chef von Ifolor schätzt, dass sich der Umsatz dank dieses Deals um 20 Millionen Franken erhöhen wird. Derzeit macht Ifolor rund 150 Millionen Franken Umsatz pro Jahr. Um für die künftigen Herausforderungen gerüstet zu sein, entwickle man hier am Bodensee nicht mehr länger Filme, man entwickle Software.
Der Bericht von Sascha Zürcher. Gleich eins, bei vielen von uns ist es so, wenn wir einen Fehler machen bei der Arbeit, ist es lästig, vielleicht auch teuer. Wenn aber Ärzte Fehler machen, stirbt der Patient vielleicht. Einen Teil des Risikos könnte man senken, einfach, wenn man offener miteinander reden würde. Darum geht es gleich im Tagesgespräch, nach den Schlagzeilen mit Daniel Hubacher.
Im Nordirak hat das höchste Gericht die umstrittene Unabhängigkeitsabstimmung gestoppt. Das Referendum verstoße möglicherweise gegen die Verfassung, teilte das Gericht in Bagdad mit. Das gelte es vorerst zu klären. Alle Vorbereitungen für die Abstimmung müssten deshalb eingestellt werden. In Zürich sind die Grünliberalen mit ihrer Idee für eine U-Bahn gescheitert. Der Kantonsrat hat ein Postulat abgelehnt. Die U-Bahn sollte laut den Befürwortern helfen, den Mehrverkehr zu bewältigen, der in den nächsten Jahrzehnten absehbar ist. Spitzensport und Studium sollen besser unter einen Hut gebracht werden können. Dafür haben Swiss Olympic und die schweizerischen Hochschulen eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.